Ich weiß nicht, ob ihr das Lied kennt. Ich bin ein Bibelentdecker. Ja, ich will es wissen. Ein Bibelentdecker, dem Geheimnis auf der Spur. Ich mochte es als Kind tatsächlich sehr gerne. Und manchmal geht es mir immer noch so. Einer der Sachen, die mir sehr große Freude bereitet, ist immer wieder in Gottes Wort zu entdecken, welche Schätze dort verborgen sind. Die Bibel zeigt uns, wer Gott ist. Die Bibel zeigt uns auch, wer wir Menschen sind. Aber es gibt auch noch so viele andere Schätze, die man einfach entdecken kann. Und es ist so gut, dann zu sehen in so einem Text wie heute, wie alles zusammenkommt. Denn manchmal lesen wir so Texte aus dem Alten Testament. Ich mag persönlich das Alte Testament sehr gerne. Es sind coole Geschichten. Es sind spannende Geschichten. Und wenn man genau hinschaut, dann erkennt man manchmal, Gott erzählt die ein und dieselbe Geschichte irgendwie immer wieder. Immer ein bisschen anders, aber doch ist es oft derselbe Rahmen. Und genauso ist es heute mit unserem Predigttext. Auf den ersten Blick denken wir, David ist auf der Flucht vor Saul. Er ist hungrig. Er will diese Schaubrote haben und er zieht weiter. Doch wenn wir genauer hinschauen, dann erkennen wir, glaube ich, noch viel mehr. David erlebt plötzlich denselben Weg, den schon Israel gegangen ist. Und am Ende wird auch deutlich, auch wir stehen in dieser Geschichte drin, wir als Gemeinde Gottes heute. Und schließlich führt uns diese Geschichte auch zu Jesus. Und meine erste Sache ist, dass ich mit euch nochmal kurz mit hineinnehmen in diese Geschichte. Gott hat das Volk Israel auserwählt und aus Ägypten herausgerufen. Das ist viele Jahre davor passiert. Und eines Tages, viele Jahre später, hatte das Volk Gottes Volk, einen Wunsch. Und sie wollten sagen, guck dir unsere Nachbarn an, die haben einen tollen König, wir wollen auch einen König. Und sie wollten so sein wie die anderen, obwohl doch Gott eigentlich ihr König war. Aber Gott gab ihrem Wunsch nach und Saul wurde König über Israel, der erste König. Und sie waren glücklich, denn er war ein Kopf größer als alle anderen. Er war groß, er war stark, er war gut aussehend. Das ist doch das, was wir haben wollen. Und dann lesen wir im 1. Samuel-Buch, wie Saul zwar ein König ist, aber als König über Israel nicht wirklich auf Gott hört. Und Gott verwirft Saul und beruft einen neuen König. Einen unscheinbaren Hirtenjungen. David ist sein Name. Und wir alle kennen David, oder viele zumindest, aus der Geschichte zum Beispiel David gegen Goliath. Und da erkennen wir vielleicht schon ein ganz klein bisschen Davids Herz. David war ein Mann, der vielleicht unscheinbar war, aber der für Gott eiferte. Egal wie groß sein Gegenüber war, er eiferte für Gott und vertraute Gott. Gott nannte ihn auch ein Mann nach meinem Herzen. Was für eine Auszeichnung. Und Gott schenkte David Erfolg. Er wurde ein großer Held und er war gesalbt als König. Und dann erleben wir, dass Saul David den Thron überlässt und David ein großartiger Herrscher wird. Das tun wir nicht. David ist gesalbt. Aber das Gegenteil ist der Fall. Saul regiert, David nicht. Schlimmer noch, David wird verfolgt von Saul und David muss fliehen. David verabschiedet sich von seinem besten Freund Jonathan. Das ist in dem Kapitel davor. Und das ist eine sehr herzzerreißende Szene. Und jetzt ist David plötzlich allein. Er hat diese Verheißung Gottes, aber die Realität sieht ganz anders aus. Er ist allein, er ist auf der Flucht. Und er hat Hunger. Und ich glaube, das ist kein Zufall, was mit David passiert. Der Weg zum Thron beginnt durch die Wüste. Und diesen Weg ist das Volk Gottes, die Auserwählten Gottes, schon mal gegangen. Und darin liegt der erste Schatz dieses Textes. Gottes Weg zur Verheißung führt durch die Wüste. Genau, die Wüste ist Gottes Weg zur Verheißung. Und ich habe es eben schon ein bisschen angerissen, wenn wir uns diesen Text anschauen, merken wir, es gibt ganz viele Parallelen zwischen David und Israel. Ein paar Beispiele. Das Volk Israel ist in Ägypten und läuft vor dem Pharao weg. Der Pharao verfolgt sie. Und bei David merken wir, na, auch er wird verfolgt von Saul. Saul hat versucht, ihn umzubringen mit einem Speer mehrmals. Wir lesen davon, dass Israel das erwählte Volk Gottes ist und Gott rettet dieses Volk. Und wir lesen davon, dass David der gesalbte König Gottes ist, auch der Auserwählte. Wir lesen davon, dass Israel in die Wüste geht für längere Zeit. Und wir lesen davon, dass auch David in die Wüste geht. Er versteckt sich in Höhlen, in Gebirgen mit seinen Jungs, die er dann langsam um sich sammelt. Ja, aber er ist auf der Flucht. Und da sind wir jetzt ganz am Anfang mit unserem Text. Wir lesen davon, dass das Volk Israel versorgt wird mit dem Brot des Himmels, mit Manna. Und dann lesen wir von David. Naja, auch der wird ja versorgt, auch mit Brot, auch von Gott, mit den Schaubroten aus dem Heiligtum. Und dann lesen wir, dass Edom Israel nicht durchziehen lässt und es wird ein Gegner. Und dann lesen wir, auch in unserer Geschichte lesen wir vom Edomiter, er heißt Doeg, hat später noch eine besondere Rolle und ist ein Gegner. Und die gute Nachricht ist, nach der Wüstenzeit ging es für Israel ins gelobte Land. Und auch für David war die Verheißung, und das lesen wir auch, dass nach der Wüste auch er zu seinem Königtum kam. Und ich glaube, deswegen überrascht es mich nicht, dass das auch genauso für uns heute gilt. Auch wir leben als Gemeinde immer wieder Wüstenzeiten. Wir lesen sogar ganz konkret im Neuen Testament, dass Gemeinden verfolgt wurden, dass Gemeinden Angst hatten, dass sie aber auch auf wundersame Art und Weise immer wieder versorgt wurden. Muss man ein bisschen anders ausdrücken. Ich glaube, dass wir Zeiten in der Wüste haben, ist kein Betriebsunfall des Glaubens. Es ist kein Scheitern von Gottes Plan, wenn wir uns in der Wüste wiederfinden. Es ist der Weg, auf den Gott sein Volk immer wieder geschickt hat und geführt hat. Und auch für uns heute gehört das mit dazu, diese Wüstenzeiten. Und da ist so ein bisschen mein erster Punkt, es ist nichts Ungewöhnliches, dass wir uns in der Wüste wiederfinden. Wir sollten nicht überrascht oder enttäuscht sein, wenn wir diese Zeiten erleben, denn wir sind in bester Gesellschaft. Und wenn wir Gottes Wort noch weiter lesen und weiter studieren, merken wir sogar, dass Gott uns darauf vorbereitet und immer wieder auch uns zeigt, dass diese Zeiten kommen werden. Wir lesen im ersten Petrusbrief. Darüber freut ihr euch, obwohl ihr jetzt für eine kurze Zeit ganz unterschiedlichen Prüfungen ausgesetzt seid und manches Schweres durchmacht. Doch dadurch soll sich euer Glaube bewähren. Es wird sich zeigen, dass er wertvoller ist als das vergängliche Gold, das ja durch das Feuer geprüft wird. Gott sagt, es werden Zeiten der Prüfung kommen. Und er soll, unser Glaube soll sich dadurch bewähren. Und auch die Wüstenzeit bei den Israeliten war nicht anders. Da heißt es im Mosebuch, im fünften Buch Mose, diese 40 Jahre lang in der Wüste ließ ich dich umherziehen, um dich demütig zu machen und auf die Probe zu stellen. Gott wollte deine Gesinnung erkennen und sehen, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Bei uns in der Gemeinde gehen wir in der Bibelstunde gerade durch die Offenbarung, durch die Sendschreiben. Und ich finde, diese Sendschreiben, die sprechen immer wieder gerade in meinen Alltag hinein, weil ich merke, zum einen sagt Jesus, es werden Verfolgungen kommen, es werden Zeiten der Prüfung kommen, es werden Zeiten kommen, in denen wir vielleicht Hunger leiden, vielleicht auch geistlich Hunger leiden. Aber warum sagt uns Gott das? Weil er sagen will, also weil er der Gemeinde Mut machen will, ne, und sagt, aber wer überwindet, der kriegt den Siegeskranz des Lebens. Und wir merken, Jesus ist in seiner Gemeinde dabei. Er sagt immer, ne, ich sehe dein Tun. Ich sehe, dass du arm bist, dass du klein bist. Aber geistlich bist du vielleicht reich. Manchmal ist es auch anders, aber Gott hat seine Gemeinde im Blick. Er weiß, wie es seiner Gemeinde geht. Er rüstet sie aus und er macht ihr Mut. Und sagt auch, ja, auch du kleiner Rest vielleicht, ich bin bei dir. Also die Wüste ist kein Versehen. Es ist kein Unfall oder keine Unachtsamkeit Gottes. Die Bibel verspricht uns nicht ein Leben ohne Wüste, sondern einen Gott, der uns in der Wüste begegnet. Also warum bin ich in der Wüste? Vielleicht fühlst du dich gerade so, weil Gott sein Volk auf diesen Weg führt oder auch hindurchführt. Und es bringt uns zum zweiten Punkt. In der Wüste entscheidet sich, wem ich glaube. Wir haben es eben schon gehört. Ich will wissen, sagt Gott, wo ihr steht, wem ihr vertraut. Und ich glaube, das lesen wir auch in dieser Geschichte von David oder auch von Israel. Wir haben immer die Verheißung Gottes, ihr seht das gelobte Land, da kommt ihr rein. David, du bist gesalbt, du wirst König. Und dann ist Israel in der Wüste und es dauert und sie haben kein Essen. Und in Ägypten, das war doch so schön, da hatten wir Fleischtöpfe und hier haben wir nichts. Und dann haben wir noch dann sehen wir das gelobte Land und wir haben Kundschafter hingeschickt. Und die sagen, das Land ist so gut, aber die Riesen sind so groß, das schaffen wir nicht. Und sie wollten zurück, sie hatten Angst. Und welche Stimme glaubt das Volk Israel? Der Verheißung Gottes oder ihre Ängste und ihren Zweifeln? Gott hat zu David gesagt, David, du wirst König. Ich mache ein Königshaus aus dir. Aber die Realität sagt gerade eigentlich, Saul jagt dich, du bist hungrig seit mehreren Tagen. Du hast eigentlich keine Waffen, das haben wir jetzt nicht gelesen, aber danach fragt er noch nach dem Schwert von Goliath. Und du bist allein. Und vielleicht kann man sich noch mehr hineinempfinden, weil ich denke, wenn David all das denkt und sagt, ich werde König, Gott macht das schon, dann haben wir auch den Wunsch, dass alles glatt läuft. Aber David erlebt das nicht so. Und er muss täglich sich entscheiden. Er muss täglich Entscheidungen treffen, die Gott ihm nicht unbedingt vorbereitet. Und ich glaube, David ist auf der Flucht. Er geht zuallererst nach Nob, wo das Heiligtum steht. Er sucht Gottes Nähe. Er fragt sogar Gott. Davon lesen wir später. Und doch kommt es zu dieser Situation, wo auch David, dieser Mann nach Gottes Herzen, ins Schwanken kommt. Glaubt er der Verheißung Gottes oder seiner eigenen Wahrnehmung von der Situation? Als David zur Stiftshütte kam, kam der Priester entgegen und er war ganz irritiert, weil David war doch ein Held. Er war der Anführer der Leibgarde von Saul. Warum war er alleine? Das ist komisch. Vielleicht hat er schon gehört, dass Saul ihn jagt. Und sagt, warum kommst du allein? Weshalb ist niemand bei dir? Und ich glaube, diese Frage wollte David vielleicht nicht hören. Und dann ist die Frage, wie reagiere ich? Sage ich, Saul will mich töten, Saul ist ein schlechter König. Das hat David nie gemacht. David hat nie Hand gegen Saul angelegt. Er hat gesagt, das macht Gott. Also er entscheidet sich am Endeffekt für eine Lüge. Der König hat mir einen Auftrag gegeben, von dem niemand etwas erfahren darf. Die Leute habe ich an einem bestimmten Ort bestellt. Mach dir keine Sorgen. Viel wichtiger ist, ich habe Hunger. Hast du was? David lügt dem Priester ins Gesicht. Und plötzlich merken wir, oh, auch dieses Vorbild kommt an seine Grenzen. Selbst David kommt unter Druck ins Schwanken. Und ich glaube, auch dann dürfen wir vielleicht auch ehrlich sagen, auch wir kommen ins Schwanken. Auch wenn wir glauben, dass Gott Gott ist und wir ihm folgen wollen und er einen Plan für uns hat, kommen wir in Situationen im Alltag, wo wir ins Schwanken kommen, wo wir vielleicht nicht sicher sind, was ist jetzt der richtige Weg. Und vielleicht merkst du irgendwann auch mal, boah, das ging jetzt nicht gut. Diese Lüge hat bei David große Konsequenzen. Und später lesen wir, dass er sagt, es ist meine Schuld, ich habe Schuld auf mich geladen, weil das nach hinten losgeht, ganz übel. Und ich glaube, auch wir bereuen vielleicht manches, was wir getan haben. Und wir erleben, dass Christus zu uns spricht, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und dann sitzen wir in dieser Welt und erleben Krankheit und denken vielleicht, toll, okay, aber also ist es gerade trotzdem nicht schön. Du bist vielleicht einsam. Vielleicht hast du auch keine Arbeit und du kriegst nur Absagen. Ich bin immer wieder voller Sorgen im Alltag. Ich bin auch eher ein angstgetriebener Mensch. Vielleicht hast du auch Stress in der Gemeinde. Und auch wenn wir Pastoren sind, dann gibt es Momente, wo wir vielleicht auch mit unserem Know-how am Ende sind und auch denken, Gott, was hast du hier eigentlich gerade vor? Ich verstehe es gerade nicht. Und dann sagen unsere Erfahrungen, ja, wo ist denn jetzt dein Gott? Gott sagt, ich bin bei euch, aber ich spüre es gerade nicht. Und es fühlt sich an wie eine Wüstenzeit. Ich spüre Gott nicht. Und dann kämpfen wir manchmal mehr mit unserem Glauben als mit den Umständen. Und wir fragen uns, gilt Gottes Wort für mich noch? Auch jetzt? Auch in dieser Situation? Das trifft für Israel zu. Sie hatten Angst. Sie dachten, sie kommen in dieser Wüste um. Sie haben gemurrt, heißt es so schön bei Luther. Und sie gingen vor Mose und haben rebelliert. Und ich glaube, das trifft auch bei David zu. Und ich glaube, das trifft bei uns auch zu. Und fühlt sich das manchmal nach Scheitern an? Ich glaube ja. Israel hat so viel mit Gott erlebt. Israel erlebt, wie Gott sie aus der Wüste, aus Ägypten befreit. Und trotzdem, sie haben erlebt, wie Gott Manna schickt. Aber vor den Riesen sagen sie, das wird nichts. David hat erlebt, wie Gott ihm hilft gegen Goliath. Wie Gott alle seine Schlachten führt, ein erfolgreicher Held wird. Und jetzt sagt er, jetzt kommt ein Priester und fragt, was ist los? Und da kommt er jetzt plötzlich in die Not. Und vielleicht auch wir. Das Volk Israel ist murrt, David scheitert und lügt. Und auch wir scheitern und stellen manchmal fest, dass wir David sehr ähnlich sind. Oder dass wir selbst das Ruder in die eigene Hand nehmen wollen. Und wenn wir es erkennen, macht uns das vielleicht traurig oder es lässt uns verzweifeln. Aber die Lösung ist nicht zu sagen, ich strenge mich das nächste Mal mehr an. Die Lösung ist nicht zu predigen, Freunde, bisschen mehr hier kommen, ne? Reißt euch mal am Riemen. Das ist nicht der Weg. Das Evangelium heißt nicht, müh dich noch mehr. Oder gebt der Trauer hin und sagt, das wird alles nichts. Die Frau von Hiob, sag deinem Glauben ab und stirb. Aufbauende Worte. Unsere Hoffnung liegt nicht in uns, sondern in Christus. Oder wie man das auch überschreiben könnte, mein letzter Punkt ist, die Wüste ist der Ort, in dem Gott versorgt. Die Geschichte von David und von Israel sagt nicht, du musst, sondern auch wenn wir scheitern, lässt Gott nicht los und er hält fest. Er lässt uns nicht los. Die Wüste ist der Ort, an dem Gott versorgt. Und ich glaube, das sehen wir in zwei Arten und Weisen. Und das Erste, was ich sagen möchte, ist, nicht nur David ging in die Wüste, nicht nur Israel ging in die Wüste, nicht nur wir sind in der Wüste, ist noch jemand anders in die Wüste gegangen im Neuen Testament. Jesus. Jesus wurde getauft und Gott hat gesagt, das ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich wohlgefallen. Yay! Und danach? Wüste. War das ein Versehen? Nein, das war Gottes Plan. Gott führte ihn in die Wüste, heißt es. Und auch ihm wurden diese Fragen gestellt. Vertraust du deinem Vater? Sorgst du selbst für dein Brot? Du bist hungrig, oder? Du kannst doch den Stein zu Brot machen. Du willst Herrscher, du willst die Herrschaft haben? Ich zeige dir einen ganz einfachen Weg. Du musst dich nur niederknien. Ich gebe dir alles, was du siehst. Die ganze Welt. Und Jesus ist der Einzige, der diese Prüfungen, diese Versuchungen, diese Wüstenzeit ohne Fehler, ohne Makel hindurchgeht. Er antwortet mit Gottes Wort, er lässt sich nicht um die Nase führen. Jesus bleibt Gott treu, 100%ig, ohne Fehler, ohne Makel, 10 von 10. Er ist der größere David, er ist der wahre König, der wahre David. Und darum ist er uns nicht nur Vorbild, sondern weil er ohne Fehler ist und weil er sein Leben für uns gegeben hat am Kreuz, können wir, wenn wir ihm trauen und ihm folgen, seine Gerechtigkeit, seine Treue wird uns anerkannt. Und das führt uns dazu, dass unser Heil auf Gottes Herrlichkeit, auf die Verheißungen Gottes, auf ein ewiges Leben, auf Gemeinschaft mit Gott, dass wir Jesus, an dem wir glauben, ihn endlich sehen dürfen, dass diese Verheißung, dieses Versprechen, das liegt nicht in unserer Macht. Es kommt nicht darauf an, dass wir nicht zweifeln. Es kommt nicht darauf an, dass wir einen perfekten Glauben haben, sondern dass Christus diesen perfekten Weg gegangen ist. Unser Heil auf Gottes Herrlichkeit liegt am Ende nicht an der Vollkommenheit unseres Glaubens, sondern allein an Jesus Christus. Er ist den Weg durch die Wüste vollkommen gegangen. Und deshalb dürfen wir ihm Glauben schenken. Und er trägt uns, auch wenn unser eigener Glaube schwach ist vielleicht. Auch wenn wir zweifeln, dürfen wir wissen, dass unsere Hoffnung größer ist als unser Glaube. Gott ist treu, auch wenn wir nicht treu sind oder nicht so treu sind, wie wir es gerne wären. Das ist der eine Punkt. Also wir haben diese Hoffnung durch Jesus, dass wir am Ende ankommen. Das erinnert mich an ein bisschen ein anderes Beispiel aus dem Neuen Testament, ein letztes Beispiel. Die Jünger im Boot. Und dann haben wir diesen Sturm. Und Jesus stillt den Sturm. Und die Lösung ist nicht zu sagen, Jesus stillt jede Stürme in deinem Leben. Aber mit Jesus kommen wir heile an. Jesus bringt uns heile ans Ende. Und das ist genau dieser Punkt. Jesus ist den Weg gegangen. Wir müssen ihm folgen. Seine Treue zählt für uns. Wir kommen durch Jesus sicher ans Ziel. Da müssen wir uns keine Sorgen machen. Und ich glaube, ein zweiter wesentlicher Punkt ist, dass Jesus noch so viel mehr ist als unser Weg bis zum Ende. In Johannes 6 geht es nochmal um das Manna in der Wüste. Und dann sagen die Gläubigen da, Gott will von euch, also Jesus sagt, Gott will, dass ihr ihm vertraut und dem vertraut, den er gesandt hat. Und dann sagen sie, ja, aber gib uns doch Beweise. Unsere Vorfahren hatten immerhin dieses Manna in der Wüste. Brot vom Himmel gab er ihnen zum Essen. Und dann sagt Jesus, aber er hat auch das wahre Brot vom Himmel gegeben. Denn das Brot, das Gott schenkt, ist der, der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Und danach sagen wir, Herr, aber gib uns von diesem Brot, von dem du redest. Und Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Gott sorgt nicht nur, dass die Israeliten ankommen, er versorgt sie auch in der Wüste. David wird nicht nur König, Gott versorgt ihn auch mit Brot aus dem Heiligtum. Jesus sorgt nicht nur dafür, dass wir am Ende bei ihm sein dürfen, er will auch schon jetzt bei uns sein. Er sagt, du hast Hunger, du hast Not, ich bin dein Brot. Ich bin jetzt für dich da. Ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende. Und ich glaube, dann ist es vielleicht unsere Aufgabe, vielleicht ein bisschen auch diese Nähe zu Jesus zu suchen und von diesem Brot zu essen. Jesus sagt, ich bin da. Ich gebe dir Brot des Lebens. Du bist in Sorge. Du hast eine Gemeinde. Wir können einander ermutigen. Du bist verzweifelt. Ich lade euch ein, lest Gottes Wort. Jesus spricht zu uns. Was sagt Jesus in der Wüste? Ein Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern aus einem jeglichen Wort, was von Gottes Mund kommt. Und ich glaube, auch da dürfen wir immer wieder Bibelentdecker sein und sehen, wie Gott uns Hoffnung gibt und Mut macht durch sein Wort. Und noch so viel mehr. Wir haben den Heiligen Geist. Das ist ein wunderbares Thema. Das möchte ich nicht aufmachen jetzt, weil dann komme ich nicht mehr zum Ende. Aber er ist in uns. Niemand ist uns so nah wie Jesus. Und er gibt uns Kraft und Ausdauer und Hoffnung und Glaube. Und darum möchte ich euch einladen, wenn du in der Wüste bist, frag dich nicht, warum. Frag dich nicht, wie komme ich hier möglichst schnell weg. Sondern ich glaube, die Wüste ist eine Einladung, werde ich lernen, aus Christus zu leben. Suche ich seine Nähe. Asaf, Psalm 73, lest ihn gerne mal zu Hause. Er ist völlig verzweifelt, sagt, ich glaube an Gott. Aber alle, die nicht an Gott glauben, denen geht es viel besser. Nur ich glaube an Gott und mir geht es schlecht. Und es geht ihm nicht gut. Bis dieser Wechsel kommt, bis er ins Heiligtum Gottes kommt, bis er Gottes Angesicht sucht, Gottes Nähe sucht. Und dann fällt es ihm wie Schuppen von den Augen, weil er die Perspektive Gottes einnimmt. Und dazu lädt Gott uns ein, seine Nähe zu suchen, seine Perspektive der Dinge zu sehen, auf ihn zu vertrauen. Und ich glaube, dann wird sich unser Glaube in der Wüste bewähren und ja, großartig werden. Möge Gott sein Wort in eurem Leben segnen. Amen.